Samstagsuni im Wintersemester 2010-2011 zum Thema Mythos in Geschichte und Gegenwart. Eröffnungsvortrag am 13. November von Prof. Dr. Bernhard Zimmermann über den Mythos in der griechischen Antike. Begriff, Ursprung, Funktion.
Der Begriff Mythos und mythisch kursiert in unserem Sprachgebrauch. Wir treffen auch, ohne das vielleicht richtig wahrzunehmen, ständig auf Relikte, auf Nachwirkungen des Antiken, was in diesem Falle bedeutet, des griechischen Mythos. Wenn Sie hier durch die Universität gehen, stoßen Sie allenthalben auf Spuren des antiken Mythos, gerade vor der Aula, vor der schönen Aula, die sogenannte Prometheushalle, nicht? Die natürlich voller symbolischer Hinweise auf den antiken Mythos ist. Oder wenn Sie durch Freiburg spazieren gehen, sehen Sie an den Jugendstilhäusern die Atlanten, die Säulen tragen. All das sind Relikte, Überbleibsel, Spuren, weit verzweigte Spuren des antiken Mythos. Auch im Theater ist der Mythos wie eh und je, wie seit dem 5. Jahrhundert vor Christus präsent. Vor 2 Jahren gab es in Freiburg ja die Darstellung einer wichtigen mythischen Episode des griechischen Mythos, eben die Orestie des Aeschylus. Und wenn man die Spielpläne allein der deutschsprachigen Theater durchsieht, fällt auf, dass gerade in den letzten 10 Jahren die Präsenz des Mythos auf den deutschsprachigen Bühnen enorm ist, zugenommen hat in einem enormen Maße. Man kann in einer neueren Publikation, das ist im Jahre 2008, allein in den letzten 10 Jahren an die 20 Wiederaufführungen nur dieser aeschyläischen Orestie zählen. Dazu kommen viele andere Wiederaufführungen von Stücken, die direkt auf die Antike gehen, direkt auf die Antike zurückgehen, direkt mit dem antiken Mythos in Berührung stehen, die Elektra, die Antigone und so weiter, oder die indirekt Stoffe des antiken Mythos bearbeiten. Auch im Bereich der Medizin, der Psychologie, nicht wie Sie wissen, ist der Mythos präsent. Ich will nur als Beispiel den Ödipus-Komplex herausgreifen, nicht, der inzwischen ja durch Freud auch zum Wortschatz, nicht zum allgemeinen Wortschatz unserer Sprache geworden ist. Oder wenn man an Redensarten denkt, nicht an die Kassandra-Rufe, die ungehört verschallen, die zurückgeht auf die Tochter des Priamos, die im Trojanischen Krieg eben vor der Einnahme Trojas warnte, aber eben nicht gehört wurde, oder auf die Herkules- oder Herakles-Arbeiten, die jemand auf sich nimmt, ohne dabei zu zerbrechen. Dies sind nur einige wenige Beispiele, nicht, um darauf hinzuweisen, wie sehr auch heute noch im Alltagsleben, ohne dass wir das vielleicht wahrnehmen, Mythisches, der Mythos, Spuren des Mythos nachweisbar sind, die letztendlich, wie ich sagte, eben ihre Wurzeln vom 8. bis 5. Jahrhundert in der griechischen Kultur jener Jahrzehnte, jener Jahrhunderte haben. Ich will heute nun eben nach diesem kleinen Einstieg zurückblenden in die klassische Zeit der Griechen. Ich will mich vor allem eben auf das 6. und 5. Jahrhundert vor Christus beschränken und eben aus dieser Zeit heraus nachzuzeichnen versuchen, welche Funktionen zunächst einmal der Mythos in dieser Gesellschaft, in dieser Gesellschaftsformation im 5. Jahrhundert, vor allem eben in Athen, gehabt hat. Man muss sich mal, Sie kennen ja wahrscheinlich Griechenland, Sie kennen Athen, nehme ich an, man muss sich nur vorstellen, in welchem Maße ein attischer Bürger des 5. Jahrhunderts von Mythen umgeben war. Wenn er auf die Akropolis hinaufstieg, stieß er allenthalben auf mythische Darstellungen, Szenen aus den weit verzweigten Geschichten, die mit dem Begriff des Mythos umschrieben werden. Der Parthenon, die mit oben, der Parthenon-Fries, beinhalten Szenen aus den mythischen Erzählungen. Wenn er sich eine Vase zur Hand nahm, um daraus zu trinken oder Oliven herauszunehmen, stieß er aus der Außenseite oder auch auf der Innenseite auf Darstellungen aus dem Mythos. Wenn er in das Theater ging, blieb ihm nichts anderes übrig, als mythische Darstellungen anzusehen. Wenn er auf die Agora ging, um politisch tätig zu sein, hörte er in den Reden der Politiker immer wieder Rückverweise auf die mythische Tradition Athens, selbst in den Totenreden, etwas, was die Athener auch mit unserer heutigen Gesellschaft teilen, die alljährlich als Gedenken an die gefallenen Krieger abgehalten wurden, war ein Hauptbestandteil die Erinnerung an die mythischen Glanztaten der Athener in einer Urzeit, die weit zurücklag, nicht mehr definierbar war. Auch wenn er zu religiösen Festen ging, und der athenische Kalender war vielleicht noch voller als unser Kalender mit religiösen Feiertagen, mit religiösen Festen, hatte auch dort immer wieder mit Mythen zu tun. Die Feste wurden, da werde ich nachher gleich etwas dazu sagen, eben aus Anlass eines Heros, also einer mythischen Figur, in der Regel abgehalten. Und anlässlich dieser Feste fanden Choraufführungen statt, Choraufführungen, deren Inhalt auch wiederum die Erzählung von Mythen waren, von Mythen, die mit dieser Person, zu deren Ehren das Fest abgehalten wurde, die mit dieser Person zusammenhingen. Das heißt, viel mehr als das bei uns heute der Fall ist, gehörte der Mythos zur Alltagserfahrung eines griechischen Bürgers, eines griechischen Mannes, einer griechischen Frau, wenn wir nun ein Jahrhundert nehmen, eben des 5. Jahrhunderts vor Christus, eine Zeit, die wir ja gerne als die klassische Zeit der athenischen Geschichte betrachten. Der Mythos war eine Alltagserfahrung, die nun eben in verschiedener Art und Weise zur Bewältigung, zum Verständnis, zur Durchdringung dieses Alltags von den Griechen eingesetzt wurde. Doch bevor ich nun eben auf die verschiedenen Fragen, die mit der Funktion des Mythos in der attischen Gesellschaft zusammenhängen, eingehen will, will ich Ihnen ganz kurz, damit wir den Begriff auch klären, etwas zur Begriffsgeschichte des Mythos in der griechischen Antike sagen. Der Begriff Mythos bedeutet ursprünglich einfach Wort, Erzählung. Ist also eine Erzählung jeglichen Inhaltes. Das kann eine Erzählung sein, die eben mit Göttern, mit Helden, mit Untieren, wie Sie es kennen aus der Odyssee zum Beispiel, mit solchen Dingen zu tun hat. Es kann aber auch eine historische Begebenheit sein, die man als Mythos bezeichnete. Also Mythos ist ursprünglich im 6. und 5. Jahrhundert, kann man sagen, jegliche Art von Erzählung, ohne dass mit diesem Begriff irgendeine Wertperspektive hineingebracht würde. Diese Wertperspektive, wie ich es mal nennen will, dass Mythos eben mit einer bestimmten, vielleicht auch negativen Konnotation im Sprachgebrauch vorkommt, diese Wertperspektive, die kommt im 5. Jahrhundert zu dem Begriff Mythos hinzu, mit einer Bewegung, die man als die Aufklärung der Griechen bezeichnen könnte, der sogenannten Sophistik, einer Bewegung, die etwa in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus begann und deren Ziel war, oder eines ihrer Ziele war, an den Grundfesten dessen, was bisher als anerkannt galt, zu rütteln, also die anerkannten Normen und Werte zu hinterfragen. Und so hinterfragte man eben auch im Zuge dieser Sophistik, diejenigen, die sich mit griechischer Literatur schon einmal beschäftigt haben, der Philosophie, die kennen vielleicht einige dieser Sophisten aus den platonischen Dialogen, Gorgias oder Protagoras dürften die wichtigsten dieser Sophisten sein. Diese Sophisten wie Gorgias und Protagoras, die hinterfragten nun eben diese tradierten Göttergeschichten vor allem, Geschichten, die man als die theologische Grundlage der griechischen Kultur bezeichnen könnte. Der Historiker Herodot, der genau in dieser Zeit der Sophistik in der Mitte des 5. Jahrhunderts sein Geschichtswerk über den Perserkrieg oder über den Ost-West-Konflikt, könnte man auch sagen, geschrieben hat, bezeichnet Homer, also den Urdichter der Griechen, und Hesiod, einen Zeitgenossen Homers, als diejenigen, die den Griechen ihre Götter und damit ihre Theologie gegeben haben. Das heißt, die beiden sozusagen Erfinder, heißen sie bei den Griechen oft, für uns sind es eben die beiden ersten Personen, die die vielfältigen Göttergeschichten fixiert haben. Diese beiden galten als die, würde man modern sagen, Urtheologen der Griechen. Und genau an diesem Nimbus, dass Homer und Hesiod den Griechen die gesamte Götterwelt vorgegeben haben, an diesem Nimbus rüttelten nun die Sophisten. Es gab auch einige Vorgänger schon im 6. Jahrhundert, sogenannte vorsokratische Philosophen, die ebenfalls an diesem Nimbus der beiden Dichter gerüttelt hatten. Sie stellten in Frage, dass das, was über diese Götter berichtet wird, tatsächlich als theologische Aussage wörtlich genommen werden kann. Ein früher Philosoph, Xenophanes aus dem 6. Jahrhundert, betont bereits, dass wenn die Götter tatsächlich das tun, was ihnen bei Homer zugeschrieben wird, Ehe zu brechen, sich zu betrügen, Intrigen zu spinnen, könnten diese Götter eben kein Vorbild für die Menschen darstellen. Deshalb, so fordert bereits dieser Xenophanes, um 600 müsse man ein gereinigtes Götterbild propagieren, ein gereinigtes Götterbild in Umlauf bringen, ein Götterbild, das einen Gott in den Mittelpunkt stellt, der rein ein geistiges Wesen sei. Aber das sind Ausnahmestimmen im 6. Jahrhundert. Erst im 5. Jahrhundert setzt nun eine radikale Kritik an diesem Mythenverständnis ein, ausgehend eben von den Sophisten, das auch seinen Widerhall dann in der griechischen Tragödie, über die ich nachher etwas sagen werde, findet. Vor allem beim Jüngsten der griechischen Tragiker wird das ganz deutlich gemacht, dass er dieses Götterbild, das durch Homer und Hesiod verbreitet wird, in Frage stellt, dass Götter eben sozusagen wie Menschen von Emotionen, Affekten und von Hass getrieben sind, wobei der Hass der Götter eben sehr viel größere, sehr viel schwerwiegendere Auswirkungen haben kann als der der Menschen. Deshalb wird im 5. und dann im 4. Jahrhundert dieser Begriff des Mythos immer mehr zu dem, was er auch heute bei uns bedeutet, also eine Geschichte, die eventuell einen historischen Kern hat, das wird bei den Griechen nicht bestritten, die aber diesen historischen Kern in einer ungeheuren Art und Weise überzeichnet, durch Übertreibungen, durch Hinzufügungen von unglaubwürdigen Geschichten. Das heißt, man muss, wenn man den Mythos, so ist die Auffassung des Historikers Thukydides, wenn man das Wahre des Mythos erkennen will, muss man ihn von all diesem Beiwerk, diesem Zusätzen bereinigen. Dann, so sagt dieser Historiker aus dem 5. Jahrhundert, würde man am Ende einen realen, einen historischen Kern greifen können. Die andere Auffassung ist die Platons, dass der Mythos ganz aus seinem Erziehungssystem verbannt gehört, da diese mythischen Geschichten, so schreibt Platon in seinem Hauptwerk, dem Staat, den Kindern, denen sie von den Ammen erzählt würden, nur Unwahres einflüstern würden und sie damit für jede Art von Erziehung verderben würden. Platon verbannt deshalb, so sagt er ganz deutlich, diese Ammenmärchen. Also er bezeichnet Mythos dann sogar als Ammenmärchen. Er verbannt nun diese Ammenmärchen ganz und gar aus dem Erziehungssystem, das er für seinen Staatsentwurf zugrunde legt. Sondern er stellt an diese Stelle, die der Mythos bisher angenommen hat, eben seine Philosophie, die den Menschen, den jungen Menschen dann zur Wahrheit führen kann. Wir haben also, das ist dann sozusagen der Endpunkt dieser Entwicklung, nicht im 4. Jahrhundert, eine Gegenüberstellung von Mythos als Ammenmärchen, als unwahre Geschichte, als übertriebene Geschichte, die vielleicht einen historischen Kern hat, auf der einen Seite, und eben dem klaren, deutlichen, dem Safes der Geschichtsschreibung oder eben dem klaren, deutlichen der Philosophie, wie sie Platon vertritt. Doch wenn man nun diese Begriffsauffassung, die bis heute, denke ich, im Sprachgebrauch vorhanden sind, nicht wenn man von mythisch spricht, meint man, es könnte einen historischen Kern haben, ist aber umrankt von vielen Legenden und Zusätzen. Wenn man aber diesen Begriff eben von Mythos und mythisch ansetzt, dann würde man insgesamt dem Mythosverständnis, dem Zugang zum Mythos, den die Griechen im 6. und 5. Jahrhundert hatten, nicht gerecht werden, da der Mythos eben eine ganz wichtige Funktion sowohl in der Gesellschaft der Griechen, dazu gehört dann auch die Religion, und insbesondere auch in der Erziehung der jungen Griechen zum Staatsbürger oder zur erwachsenen Frau innehatte. Vor diesem Hintergrund, dass der Mythos eben diese zentrale Funktion im gesellschaftlichen und erzieherischen Leben der Griechen innehat, versteht man auch diese harsche Polemik, die eben von Seiten der Philosophen wie von Platon gegen den Mythos und all diesen Dingen, die mit dem Mythos zusammenhängen, gerichtet wurde. Nur vor diesem Hintergrund, dass der Mythos eben eine ganz zentrale Funktion innehat, kann man diese wirklich bissige Kritik eines Platon zum Beispiel nachvollziehen. Ich will Ihnen nun im Folgenden diese vor allem drei Funktionen etwas nachzeichnen. Zunächst einige Worte zur religiösen Funktion, dann einige Ausführungen zur ideologischen und politischen Funktion und schließlich als dritter Punkt einige Worte zur, würde man sagen, überzeitlichen Funktion des Mythos, die er auch schon in der Antike hatte. Und das Resultat dieser überzeitlichen Funktion ist eben, dass wir heute auch immer noch mit Mythen, wenn man so sagen kann, etwas anfangen können. Ja, zunächst zur religiösen Funktion des Mythos. Es gibt wohl, das kann man sagen, ohne zu übertreiben sagen, in Griechenland der archaischen und klassischen Zeit keine religiöse Handlung, die nicht mit irgendeinem Mythos in Verbindung steht. Die Frage ist nun, die wird in der Forschung auch heftig umstritten, was zuerst ist. Sind zuerst die religiösen Handlungen, die Rituale, die Riten oder sind es zuerst Mythen, die dann in religiöse Handlungen umgesetzt worden sind? Um ein Beispiel zu nennen, an dem sich diese Diskussion entfacht hat. Es gibt, dazu gibt es auch schon in der Antike, eine Reihe von Untersuchungen. Es gibt im griechischen religiösen Leben sehr viele Rituale, also sehr viele gottesdienstliche Handlungen, die schon den Griechen selber der aufgeklärten Zeit des 4. und 3. Jahrhunderts vor Christus unverständlich waren. Also seltsame Riten, um nur einige Beispiele zu nennen, die auch für uns auf den ersten Blick eben unverständlich wirken. Zur Eröffnung der großen Tragödien- und Komödienaufführung in Athen im Monat März, Elafebulion nach dem attischen Kalender, denn auch Tragödien- und Komödienaufführungen waren in einen gottesdienstlichen Kontext, in einen rituellen Kontext eingebunden. Zur Öffnung dieser Festlichkeiten, die mit Dramenaufführungen versehen waren, also für uns eben höchste Kulturgüter, fanden nun nach unserer Auffassung ganz und gar derbe rituelle Handlungen statt. Die athenischen Bürger trugen riesengroße hölzerne Phalloi durch die Stadt, Penis aus Holz angefertigt. Sie sangen dazu obszöne Lieder, in denen auf sexuelle Handlungen, auf Fruchtbarkeit und so weiter hingewiesen wurde. Wir haben davon ganz wenige Texte, aber eben Anspielungen bei Rednern dieser Zeit. Das heißt, die Griechen selber fragten sich, wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass wir etwa ab Mitte dieses Monats im Theater 3 Tage hintereinander diese Tragödien sehen können, die nun ganz und gar Kunstwerke darstellen? Und umrahmt wird dieses Fest von diesen obszönen, derb, grotesken Handlungen, die man nach unserem Verständnis mit karnevalesken oder fasnachtlichen Brauchtum, das wird auch oft getan, in Verbindung bringen könnte. Das hat die Griechen gewundert und sie haben, und dann sieht man nun, wie der Mythos eben eingesetzt wird, auch in der Religion, sie haben nun versucht, dafür eine Erklärung zu finden. Wir sprechen in der Gräzistik, in der griechischen Literatur von einer Aetiologie, einer Ursachenerklärung. Und sie fanden diese Ursachenerklärung im Ursprung des Festes. Sie überlegten sich, wann hat dieses Fest, das wussten sie nicht mehr, nicht? Wann hat dieses Fest begonnen? Und sie rekonstruierten dann irgendwann, wir wissen nicht, wann diese Rekonstruktion stattfand, den Ursprung des Festes in einer mythischen, weit fernliegenden Vergangenheit. Und zwar rekonstruierten sie sie so: Irgendwann einmal in grauer Vorzeit ist ein Mensch namens Pegasos, der wird dann zu einem Heros, zu einem Halbgott ernannt im Verlauf der Zeit, nach Athen gekommen, um den Athenern die Gaben des Gottes Dionysos zu überbringen, das heißt den Wein und die Früchte der Erde. Die Athener wussten aber vor allem mit dem Wein nichts anzufangen. Sie tranken von dem Wein und wurden betrunken und meinten nun eben, dieser Mensch wolle sie vergiften und haben ihn darauf aus Rache erschlagen. Aus Zorn über diese Misshandlung, über die Tötung seines Abgesandten Pegasos, bestraft nun der Gott Dionysos die gesamte Stadt Athen. Und da er eben der Gott der Fruchtbarkeit ist, schlägt er sie mit Impotenz, nach einer Version, oder mit einer Dauererektion. Sie sehen, dass die Athener hatten im religiösen Leben keine Scheu vor solchen Vorstellungen. Also die beiden Möglichkeiten der Strafe. Und von der Strafe wurden sie erst erlöst, als sie nun dem Pegasos und dem Gott Dionysos versprachen, ihn fortan Jahr für Jahr mit Sühneriten, mit Feiern, mit Festen zu ehren und zu Ehren des Gottes Dionysos und eben seines Abgesandten Pegasos in Athen nun fortan Jahr für Jahr dieses große Fest der Dionysien zu feiern. Sie sehen nun, dies nur als einziges Beispiel, man könnte jetzt das verhundertfachen, für jeden dieser religiösen Begehungen hat man ähnliche Geschichten, eben die Ursprungssache, die Aetiologie. Sie sehen nun, wie eben versucht wird, Riten, die nun mit gottesdienstlichen Handlungen in Zusammenhang stehen, zu erklären und sie eben auf einen Mythos zurückzuführen, auf irgendein Ereignis, das irgendwann einmal in grauer Vorzeit stattgefunden haben soll und das nun eben mit dieser Feier in Verbindung gebracht wird. Das heißt, wir haben hier etwas, was vielleicht sogar typisch für das griechische Denken an für sich ist, wenn Sie an die Philosophie denken, die ständige Suche nach dem Ursprung, nach der Archä und nach der Ursache, der Aitia, die hinter irgendetwas steht, was wir so sehen, also dass die Phänomene, die wir hier in der Welt sehen, immer eine tiefere Ursache haben, die es zu klären gilt. Wenn Sie an die Philosophie denken, an die vorsokratische Philosophie, ist ja da das Bestreben, hinter den Dingen, die wir sehen, nun die Elemente zu entdecken, aus denen diese Dinge zusammengesetzt sind, den 4 Urelementen der Luft oder Spannungen, nicht, wenn man an die vorsokratischen Philosophen denkt, oder eben bei den Geschichtsschreibern, bei Thukydides und bei Herodot, die Ursache für eben diesen Ost-West-Konflikt zu finden, der Griechenland und Persien über 100 Jahre hinweg in Atem hielt. Und auch da bindet Herodot den Mythos ein. Er sieht den Ursprung des Ost-West-Konfliktes in den Frauenraubsgeschichten, die wir wiederum aus Homer kennen, nicht? Die Perser, die Trojaner rauben Helena und dafür rauben die Griechen eine gewisse Io. Und das geht hin und her, nicht? Bis es dann im 5. Jahrhundert zu Herodot zum Gipfel dieser Auseinandersetzung gekommen ist, eben zum Krieg zwischen Persien und Athen. Sie sehen also, wir haben dieses, wenn man so sagen will, mythische Denken, das immer einen Ursprung sucht in der gesamten griechischen Kultur eben dieser Jahre zwischen, da wo wir es fassen können, dem 7. und eben 5. Jahrhundert, denn die Suche nach dem Ursprung, nach der Archä und nach der Aitia, die man nicht nur im Kult hat, nicht nur in der Religion, in den Mythos, sondern eben auch genauso in der Philosophie oder in der Geschichtsschreibung oder eben auch in der Medizin. Bei Hippokrates, auch in dieser Zeit, nicht, wird immer gefragt, fragen die frühen Mediziner nach den Ursachen einer Krankheit. Also das Ursachendenken durchzieht, wenn man so will, nicht diese Jahrhunderte der griechischen Kultur. Das wäre sozusagen eine ganz wichtige Funktion, diese religiöse Funktion, die nun wirklich für jeden Athen oder überhaupt für jeden Griechen überall mit Händen greifbar war. Eine genauso wichtige Funktion ist das, was man die politische Funktion des Mythos bezeichnen könnte. Ich hatte ja vorher schon darauf hingewiesen, dass eben wenn ein Athener, und dazu war er eigentlich in dieser demokratischen Gesellschaft verpflichtet, wenn ein Athener an politischen Handlungen teilnahm, auf der Agora, bei der Volksversammlung, bei Gerichtsreden, er auch dort überall mit Beispielen aus dem Mythos konfrontiert wurde. Wir haben ja sehr viele Rednertexte und können eben da nachvollziehen, dass auch hier der Mythos immer eingesetzt wird, um etwas zu beweisen, und zwar in der Regel die Richtigkeit einer Aussage zu beweisen. Dies ist vor allem wichtig, und dann kann man sehr schön sehen, wie der Mythos eben ideologisch, politisch eingesetzt wird, wenn eine Gesellschaft in eine Krise gerät. Und dieses, das können wir nun sogar historisch nachvollziehen, ereignet sich in Athen am Ende des 6. und zu Beginn des 5. Jahrhunderts, wo die attische Gesellschaft von einer wirklich radikalen Krise ergriffen wurde. Einer Krise, die daraus entstand, dass plötzlich um 510 herum die bis dahin herrschende Tyrannenherrschaft, Peisistratos und seiner Söhne, durch die Demokratie ersetzt wurde. Also ein wirklich radikaler Bruch in der gesellschaftlichen Formierung Athens in dieser Zeit. Ich will das jetzt nicht im Detail aufführen, sondern nur zeigen, wie auch in diesem radikalen Umbruch in der Gesellschaft nun wiederum der Mythos eingesetzt wurde. Und der Mythos eben als politisches identifikationsstiftendes Element. Der Erfinder, der Gründer der Demokratie, ein gewisser Kleisthenes, unterteilte die attische Gesellschaft in 10, das griechische Wort ist Phylen, wir würden heute sagen in 10 Regierungsbezirke, also Verwaltungseinheiten. Doch er ließ diese Regierungsbezirke, diese Phylen, nicht ohne einen Mythos. Das heißt, es wurden nun für jede dieser 10 Phylen wurden Mythen gesucht, erfunden oder bisher unbekannte, wenig berücksichtigte Mythen für diese 10 neuen Phylen in Anspruch genommen. So bekam zum Beispiel jede dieser Verwaltungseinheiten einen Heros, also einen Phylenheiligen, und zwar eine Person, die wir in der Regel aus den homerischen Sagen, aus den homerischen Gedichten kennen, Ajas und so weiter, nicht? Die wurden nun als Patrone, als Schutzherren dieser Phylen eingesetzt. Sie bekamen einen Kult, zu ihren Ehren wurde jedes Jahr dann ein Phylenfest, ein Fest des Bezirkes abgehalten, der wiederum mit Ritualen und Mythen versehen wurde. Das heißt, es wurde, daran sieht man die Bedeutung nicht, es wurde gesehen, man kann nicht einfach Politik betreiben, ohne eine Identifikationsfigur, einen Identifikationspunkt zu haben. Und diesen Punkt, den kann man eigentlich nur im Mythos finden, in einer Person, einem Heros, der nun sozusagen wie ein Schutzheiliger für diese Gemeinschaft, für diese Abteilung in der attischen Gesellschaft zuständig ist. Das heißt, wir können das nun im 5. Jahrhundert sehr schön sehen, wie eben ständig auch nun um politisch etwas durchsetzen zu wollen, der Mythos instrumentalisiert wird. Mythische Geschichten werden plötzlich, die waren zwar schon vorhanden, werden plötzlich wichtiger, bedeutender, weil man sieht, man kann das, was in dieser Geschichte gesagt wird, nun für eine politische Aussage benutzen, für eine politische Aussage, für ein politisches Ziel einsetzen, instrumentalisieren. Man könnte nun eben, das würde aber dann reine trockene philologische Arbeit sein, dies nun eben an den, vor allem den Rednertexten des 5. Jahrhunderts sehr schön nachvollziehen, wo eben politisch agiert wird und wie dort eben immer wieder auf diese mythischen Geschichten hingewiesen wird. Ich hatte Ihnen nun dieses Beispiel eben der Phylen-Heroen eingeführt, das eben doch deutlich zeigt, dass man sich im 5. Jahrhundert in der attischen Gesellschaft ganz und gar bewusst war, dass der Mythos eben auch eine stabilisierende Wirkung haben kann, dass im Mythos die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft sich ihrer eigenen Identität, ihrer eigenen Geschichte vergewissern kann. Nun haben wir auf der einen Seite diese stabilisierende Funktion des Mythos. Aber das Aufregende gerade des 5. Jahrhunderts in Athen ist nun, dass wir auch nun genau das Gegenteil haben, dass eben der Mythos auch als instabiles Element gesehen wird, als ein Element, das zum Nachdenken, zum Hinterfragen genau dieser politischen Ideologie anregen kann. Und die Plattform, das Forum, wo dies stattfand, war nun eben das Theater des 5. Jahrhunderts, insbesondere die Gattung, die eigentlich die mythische Gattung des 5. Jahrhunderts ist, eben die Gattung der Tragödie. Für uns vertreten durch die sogenannte tragische Trias, durch die drei bis heute erhaltenen tragischen Dichter Aischylos, Sophokles und Euripides, die nun eben genau aus ihre Stoffe, aus diesem großen Reservoir, aus diesem Repertorium an mythischen Erzählungen schöpften. Es ist nun, wenn man diese Geschichten nicht unter dem inhaltlichen Gesichtspunkt betrachtet, sondern sie unter strukturellen Gesichtspunkten einmal analysiert, auffallend, dass all oder die meisten oder alle sogar dieser Geschichten durch Spannungen oder durch Grundstrukturen gekennzeichnet sind, die man nun eben nicht politisch nennen kann, sondern ich würde sagen, die könnte man allgemein menschlich, allgemein anthropologisch nennen. Um einige dieser Grundspannungen zu nennen und es dann, wenn man so will, an einigen Beispielen noch auszuführen. Wir haben sehr häufig die Spannung in diesen dramatischen, tragischen Darstellungen zwischen alt und jung. Es treffen der alte König auf einen jungen, rebellischen Sohn zum Beispiel, wenn Sie an Sophokles Antigone denken, nicht? Wo Kreon auf seinen Sohn Haimon trifft und mit ihm eine heftige Diskussion über Erziehung ausficht, mit dem Resultat, nicht, dass Haimon sich dann umbringt. Nicht, das ist das Tragische immer dieser Geschichten, dass diese Diskussionen in der Regel eben nicht gut ausgehen, sondern diese Spannungen in einem Desaster enden. Also eine Spannung wäre alt-jung. Eine ganz wichtige Spannung, die vor allem in der Forschung der letzten 20, 30 Jahre in den Mittelpunkt gestellt wurde, ist die Spannung zwischen Mann und Frau, der Geschlechtergegensatz. Ganz deutlich, wenn ich an die vorher schon erwähnte Orestie erinnere, in dem Gegensatz zwischen Klytämnestra und ihrem Mann Agamemnon. Ein Gegensatz, der auch wiederum in einem Desaster endet, nicht? Agamemnon, der nach 10 Jahren mit seiner geliebten Kassandra, die auch schon erwähnte, aus dem Trojanischen Krieg zurückkehrt, wird dann eben zu Hause im Bad von seiner Frau Klytämnestra auf grausame Weise erschlagen, nicht? Und damit wird, das ist einem ganz wichtig, auch der Rollentausch symbolisiert, dass die Frau plötzlich die Überhand, was in der attischen Gesellschaft dieser Zeit ausgeschlossen wäre, nicht? Dass die Frau die Überhand, die Oberhand über den Mann gewinnt und ihn für das bestraft, was ihm unterstellt, was er getan oder nicht getan hat. Ein anderer wichtiger Gegensatz ist der Gegensatz zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, dem Anspruch des Einzelnen auf seine Individualität, auf das, was er für sich um sein Leben sinnvoll zu führen, in Anspruch nimmt und dem ebenso berechtigt erscheinenden Anspruch der Gesellschaft, die auf ihre Rechte pocht. Das kann man auch wieder sehr schön an dem schon erwähnten, an der Ihnen ja auch bekannten Tragödie Antigone deutlich machen, nicht? Kreon, der den Anspruch seiner selbst als Tyrann, aber auch den Anspruch der Gesellschaft für sich auf sein Panier schreibt und eben die Bestattung des Staatsfeindes verbietet. Antigone, die ihren individuellen Anspruch hochhält, die Familienrechte schützen will und ihr Ziel darin sieht, dem Bruder die letzte Ehre zu erweisen. Auch hier ist keine Möglichkeit gegeben im Stück, dass diese Ansprüche zu einem Kompromiss kommen. Nicht? Das ist eben ganz wichtig für die Tragödie, dass es sehr viel diskutiert wird, wenn Sie eine Tragödie im Theater gesehen haben. Es wird ständig geredet, diskutiert, aber es werden eigentlich nie Kompromisse gefunden. Nicht? Die Diskussionen prallen aufeinander. Sie zeigen ganz unverblümt, scharfkantig diese Gegensätze, die am Ende dazu führen, dass einer oder beide oder alle an diesen Gegensätzen zugrunde gehen. Ein anderer Gegensatz wäre Stadt, Land und so weiter. Wir haben also eine Vielzahl von Strukturen, von Basisstrukturen in diesen tragischen Texten des 5. Jahrhunderts, die natürlich aus ihrer Zeit heraus zunächst einmal erklärbar sind. Jemand, der im 5. Jahrhundert ins Theater ging und die Antigone sah und dieses Aufeinanderprallen von gegensätzlichen Positionen im Theater erlebte, konnte dies natürlich auch auf seine Alltagsrealität als attischer Bürger, wo er ebenfalls solche Diskussionen in der Politik erleben musste, übertragen. Aber trotzdem, auf der anderen Seite sind diese Strukturen, das ist eben das ganz Erstaunliche am Mythos, was auch seine Langlebigkeit bis heute ausmacht, sind diese Strukturen von einer großen Allgemeingültigkeit. Sie treffen im 5. Jahrhundert vor Christus genauso auf den Kern der menschlichen Existenz, wie das heute der Fall ist. Es ist ein ganz interessantes Unternehmen, wenn man nun eben an einem Beispiel oder an dem Beispiel der griechischen Tragödien nun versucht zu zeigen, in welchen Epochen oder dem nachzugehen, in welchen Epochen welche Basisstrukturen des Mythos von besonderer Aktualität waren. Kann man, wenn man nur das 20. Jahrhundert hindurchgeht, könnte man das sehr schön an den tragischen Stoffen nachvollziehen und daraus natürlich auch sehr gute Rückschlüsse auf das soziale, politische und geistesgeschichtliche Ambiente dieser Zeit ziehen. Wenn Sie daran denken, wann im 20. Jahrhundert der Antigone-Stoff besonders beliebt war. Es ist immer die Zeit nach dem Ende eines Krieges oder nach dem Ende einer Diktatur. 1918 etwa durch Hasenclevers Antigone oder 1948 dann durch Bert Brechts Bearbeitung des sophokleischen Antigone-Stoffes, wo eben man sah, dieses Stück, die Antigone, kann man lesen in ihrer Grundstruktur als ein Appell gegen Krieg und vor allem gegen Tyrannei, die in diesem Fall in der Person des Kreon gesehen wurde. Die Elektra des Sophokles oder Euripides, da haben wir ja von beiden Dichtern Exempel erhalten. Elektra, die Tochter des Agamemnon, die von einer unbändigen Liebe zu ihrem Vater getrieben wird und dementsprechend von einem unbändigen Hass auf ihre Mutter Klytämnestra getrieben wird, die ihr ganzes Leben nur darauf ausrichtet, Rache für ihren Vater zu nehmen, indem sie die Mutter tötet oder töten lässt durch ihren Bruder Orest. Also eine psychologische Grundkonstellation von Vaterliebe und Mutterhass in diesem Stück, nicht, könnte man sehen. Dieses Stück, das kann man auch wiederum sehr schön nachvollziehen, hat eine besondere Blüte um 1900 erlebt, nicht in der Oper von Richard Strauss und dem Dramentext von Hugo von Hofmannsthal, in einer Zeit, die eben in besonderem Maße durch Freuds psychoanalytische Theorie beeinflusst war. Das heißt, man sah nun vor dem Hintergrund von Freuds Psychoanalyse plötzlich sozusagen eine psychoanalytische Dimension in diesem Elektra-Stoff, wie man ihn dann natürlich auch, vor allem auch wieder durch Freud angeregt, im Ödipus-Stoff sah. Nicht Ödipus, der seinen Vater umbringt und seine Mutter heiratet und mit ihr Kinder hat. Nicht auch das ist natürlich etwas, was von Freud in seiner psychoanalytischen Untersuchung als Basismodell sozusagen der Erklärung des menschlichen Verhaltens gesehen wurde. Die Frage ist nun, das könnte man nun mit Berechtigung stellen, wieso nun gerade in den letzten 10, 15 Jahren die Theatermacher, die Regisseure, Intendanten eine besondere Vorliebe für die Aeschyläische Orestie haben, also ein Stück, das ein Theaterabend, der aus drei Stücken besteht, aus dem Stück Agamemnon, in dem eben, wie ich vorhin schon sagte, der heimkehrende Feldherr, der Sieger von Troja, von seiner Frau im Bad erschlagen wird. Das zweite Stück, die Koephoren, wo der Sohn Orestes heimkehrt, mit Hilfe seiner Schwester Elektra Rache an der Mutter nimmt und sie ermordet und ihren geliebten Aigist ebenfalls ermordet. Und das dritte Stück eben, wo dann in einem langwierigen Prozess in Athen Orest von dem Vorwurf der Blutschuld freigesprochen wird. Ein Stück, das uns in gewisser Weise archaisch im Inhalt vorkommt. Und man muss eben, denke ich, in diesem Zusammenhang die Frage stellen, wieso gerade dieses Stück und nicht die Antigone im Moment oder andere, sagen wir, aufgeklärtere Stücke auf der Bühne beliebt sind. Man könnte auch die Medea noch dazu nehmen, nicht? Das Stück der Frau, die ihre Kinder umbringt. Auch dieses Stück hat in den letzten 10 bis 15 Jahren an die 20 Wiederaufführungen auf deutschen Bühnen erlebt. Ich glaube, es ist eine Vermutung meinerseits, dass momentan wir in einer, ich würde sagen, archaisierenden Zeit leben, einer Zeit, die plötzlich die Lust am Ursprung entdeckt hat. Wenn Sie nur an Ihre Erfahrung aus dem Feuilleton, aus Fernsehsendungen denken, die letzten 10 Jahre sind geprägt, wenn man nun an die Antike denkt, durch Diskussionen, die versuchen, den Ursprung von irgendetwas zu entdecken. Um 2000 herum wurde heftig im Fernsehen und in Feuilletons diskutiert, ob das Troja, das Schliemann in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgegraben hat, tatsächlich das Troja ist, das Homer beschrieben hat, wollte also, wie das schon in die antiken Historiker getan haben, den historischen Kern, den Ursprung des Trojanischen Krieges entdecken. Wenige Jahre später gab es dann diese heftige Diskussion über den österreichischen Autor Schrott, der nun meint, Homer in einem kilikischen Sklaven gefunden zu haben. Also wir haben, das sind nur wenige Beispiele, nicht, glaube ich, eine Zeit, die plötzlich wieder gepackt ist von der Suche nach dem, was man den Ursprung von solchen Dingen wie eben Homers Troja-Sage, Homers Figur nennen könne. Also wenn man antik spricht, wir haben wohl eine Phase der Aetiologien, nicht, dass man wieder zum Ursprung zurückkehrt. Und eben gerade die Orestie ist das einzige Stück, in dem nun diese ursprüngliche Form der Rache, die ursprüngliche Form der Versöhnung, der Ursprung auch der Tragödie in gewisser Weise im Mittelpunkt steht, sodass natürlich dieses altertümlich wirkende Stück wohl heute auf eine besondere Begeisterung beim Publikum stoßen kann. Eine Begeisterung, die es auch schon mal vor 140 Jahren erweckt hat, eben 1870, als Nietzsche die Geburt der Tragödie schrieb und das eben auch gerade am Beispiel des Aeschylus zu beweisen suchte. Man wird sehen, ob, das kann man sehr schön nachvollziehen, ob es demnächst wieder einen Umschlag gibt. Und das kann man, glaube ich, wäre es ein sehr schöner Parameter zu sehen, ein Parameter, der Rückschlüsse auf die geistige Haltung einer Gesellschaft zulässt, welche antiken Mythen in der Form der Tragödie in welcher Zeit besonderer Beliebtheit sich erfreuen. Das heißt, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wieso Mythen und Mythen vor allem in tragischer Gestalt heute auch von so großer Aktualität sind, wie sie es vor 2500 Jahren gewesen sind. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage kann man vor allem darin finden, dass die Mythen eben Strukturen enthalten, Basisstrukturen, mit denen Menschen 500, 400 und 500 vor Christus wie heute die Möglichkeit gegeben wird, die Realität zu erklären, und zwar die Realität zu erklären, nicht in abstrakter wissenschaftlicher oder psychologischer Analyse, sondern zu erklären, Platon würde sagen, auf dem kurzen Weg der Bilder. Nicht? Man kann es erklären durch Geschichten, die denjenigen, der sie anhört, sofort eingänglich sind und die er dann sofort mit seiner Situation als Mensch 500 vor wie 2010 nach Christus in Verbindung bringen kann. So denke ich, komme damit zum Abschluss meines kurzen einführenden Vortrages, dass der Mythos auch über 2010 hinaus natürlich eine große Weiterwirkung haben wird. Und ich denke, es ist auch gerade interessant, wenn wir nun als solche, die sich mit griechischer Literatur beschäftigen, als solche auch wie Sie, als Liebhaber der griechischen Literatur oder der Antike, weiterverfolgen, nicht? In welchen Umständen und besonders welche Mythen in der Presse, im Fernsehen oder im Theater zu sehen sind. Und wie gesagt, ich überlegte, wie ich diesen Vortrag nun anlegen soll, einfach mal in der Badischen Zeitung, in der FAZ gesehen, wie oft das Wort mythisch vorkommt, wie oft auf Mythen verwiesen wird. Sie werden erstaunt sein, nicht? Wenn Sie feststellen, dass Sie das mal eine Woche machen, dass wirklich griechische Mythen, denke ich, immer wieder fast auf jeder Seite einem ins Auge springen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld in diesem überfüllten Hörsaal.